Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Studieren geht über Probieren mittlerweile. Das Sprichwort geht ja eigentlich andersherum. Aber die Studierendenzahlen steigen. Die Zahl der Schulabgänger, die an der Berufsausbildung beginnen, gehen dagegen zurück. Wir blicken heute bei Campus und Karriere schwerpunktmäßig auf die Situation von Auszubildenden. Und wir begleiten Koch-Azubis bei ihren Prüfungsvorbereitungen unter Corona-Bedingungen und sprechen über die besondere Berufsausbildung in Kleinstbetrieben. Das und mehr in den nächsten 25 Minuten mit Thekla Jan. Wer ein Land regiert, sollte das Ohr beim Bürger haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute mit einer neuen virtuellen Bürgerdialogreihe begonnen. Und zum Auftakt konnten Auszubildende und Ausbilder im Internet Fragen stellen und über die aktuelle Situation der Berufsausbildung berichten. Wir haben einmal reingehört.
Die Berufsschule ist auf aktuell, zum Glück. Wir hoffen, dass es weiter aufrechterhalten bleiben kann. Denn die Prüfungen, Gesellenprüfung Teil 1 und 2, finden ganz normal statt. Und durch den Unterrichtsausfall ist natürlich dem einen oder anderen Azubi da schon ein Handicap entstanden. Wir haben das natürlich versucht zu kompensieren.
Na, dann wünsche ich allen Gesellen, die jetzt zur Prüfung antreten müssen, dass sie es auch gut schaffen und die Zeit nicht so in Erinnerung bleibt, dass man sein Leben lang hadert. Hätte ich ganz viel besser machen können, wenn kein Corona gewesen wäre.
Angela Merkel heute Vormittag beim virtuellen Bürgerdialog mit Ausbildern und Azubis. Dass die Situation für alle nicht leicht ist, versteht sich von selbst. Besonders gebeutelt sind aber die Auszubildenden, deren Betriebe gerade im Lockdown sind, also Hotels, Gaststätten, Restaurants. Wie können sich beispielsweise Koch-Azubis im dritten Lehrjahr derzeit auf ihre Prüfungen vorbereiten, die für Januar anstehen? Kreativität ist gefragt, beim Kochen sowieso, aber auch die Industrie- und Handelskammer und der Senat in Berlin haben hilfreiche Ideen entwickelt. Claudia van Laak hat sie sich angesehen.
Die Soße zum rosa gebratenen Lammrücken will der angehenden Köchin Duygu Bulutnin nicht so recht gelingen. Sie bindet nicht richtig. Hilfe ist sofort zur Stelle. Josef Eder, Küchenmeister und ehrenamtlicher IHK-Prüfer, holt eiskalte Butter, schneidet sie in kleine Stücke und arbeitet sie in die hellbraune Bratensoße ein.
Ja. Die Butter ist ein Zaubermittel, ist es?
Sechs Köchinnen und Köche im dritten Lehrjahr in weißen Kochschürzen und Masken wuseln in der blitzblanken Edelstahl-Lehrküche der Berliner Industrie- und Handelskammer umher. Nur sechs, damit die Abstände gewahrt bleiben. Am Morgen haben sie ihre Zutaten erhalten. Lammrücken, Speck, grüne Bohnen, Kürbis, Kartoffeln, Möhren. Jetzt müssen sie daraus ohne vorgegebenes Rezept ein Hauptgericht kochen. Das Problem der Koch-Azubis, ihre Ausbildungsbetriebe sind bereits zum zweiten Mal im Lockdown. Ihnen fehlt deshalb die Praxis. Sie könnten möglicherweise durch die im Januar anstehende Prüfung fallen, befürchtet IHK-Prüfer Josef Eder.
Die Gefahr ist groß und gerade das letzte Jahr in der Lehrzeit ist das wichtigste Jahr, weil meistens da werden sie rangelassen an den Herd. Und im dritten Lehrjahr ist es so, dass eben da die Praxis fehlt.
Deshalb haben IHK und die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales ein Sonderprogramm aufgelegt. Fachleute bereiten die Koch-Azubis 4 Tage lang auf ihre Prüfung vor.
Weil wir sind ja Corona-Azubis. Viele von uns hat lange nicht gearbeitet, jetzt in letzter Zeit.
Auf der Anrichte steht der fertige Teller von Kanti Hof. Kartoffeln und Möhren hat er zu einem Rösti-Taler verarbeitet, den Kürbis im Ofen geröstet, die grünen Bohnen mit Speck umwickelt. Prüfer Josef Eder leckt sich die Lippen.
Der Garpunkt von dem Lamm, hervorragend. Die Soße, geschmacklich, der Knaller.
Dieses gute Ergebnis hat er erwartet, sagt Eder. Er kennt den Ausbildungsbetrieb, ein bekanntes Hotel im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Das hat allerdings gerade geschlossen. Koch-Azubi Kanti Hof mimt jetzt den Sicherheitsdienst.
Die Azubis müssen weiterarbeiten, also als Security oder sowas. Ist jetzt nicht toll, aber ich habe die Zeit viel zu lesen.
Die anderen angehenden Köchinnen und Köche berichten Ähnliches. Ihre Ausbildungsbetriebe kämpfen ums Überleben und reduzieren so weit wie möglich ihre Kosten. Hotels kaufen Dienstleistungen wie Putz- und Wäscheservice nicht mehr zu, lassen die Toiletten von ihren Azubis putzen.
Mein Betrieb ist insolvent gegangen, aber es ist jetzt ein neues Hotel. Ausbildungsinhalte werden jetzt nicht mehr so ernst genommen. Wir müssen Zimmer putzen und so. Und wir sind beide bald fertig, deswegen ist es jetzt auch egal irgendwie. Aber sonst, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich auch die Ausbildung abgebrochen oder so, weil ich das eigentlich nicht so mitmachen will.
Berlins DGB-Chef Christian Horsbach empören die Schilderungen dieser angehenden Köchinnen. Die Hotels hätten eine Verantwortung für ihre Azubis, sagt er. Sie dürften nicht dauerhaft mit dem Putzen von Zimmern beschäftigt werden oder gar mit der Bewachung des Hotels.
Ich finde es auch falsch, sowas jetzt zu verbrämen, nach dem Motto, ja, in der Not, da muss man doch alle zusammenstehen und so weiter. Das klingt jetzt ja so, als wäre das über einen etwas längeren Zeitraum hier die Praxis in diesen Hotels und das ist ganz einfach nicht okay.
Sein Vorschlag, mehrere Unternehmen sollten sich zusammenschließen und so ihren Lehrlingen doch noch eine fachlich adäquate Ausbildung sichern. Die Industrie- und Handelskammer dagegen wirbt um Verständnis für die Hotels und Gaststätten. Silke Richter leitet die IHK-Ausbildungsberatung. Sie ist überzeugt davon,
dass eben versucht wird, die Ausbildung trotzdem aufrechtzuerhalten, zu erfüllen, dass dann aber auch der Betrieb ums reine Überleben kämpft und daneben viel Flexibilität von allen gefordert ist, ja, von allen Mitarbeitern, von den Azubis, das will ich gerne zugeben, das ist jetzt für eine Zeit so, da muss man auch zusammenstehen.
Die IHK ruft alle Unternehmen auf, trotz der Krise weiter auszubilden. Wenn die Pandemie vorbei sei, würden wieder dringend Köchinnen und Köche gesucht.
Azubis gesucht, das gilt für alle Betriebe, aber ganz besonders noch einmal für die Kleinstbetriebe in Deutschland, also die mit maximal 9 Mitarbeitern, wie Bäcker, Klempner, Werkstätten etwa. Deren Zahl sinkt seit vielen Jahren. 2005 beispielsweise hatten noch knapp 400.000 Auszubildende in Kleinstbetrieben begonnen. Im vergangenen Jahr waren es nur noch knapp 250.000. Dass das keine gute Entwicklung ist, liegt auf der Hand und beschäftigt das Institut für Mittelstandsforschung. Dort ist Dr. Annette X für das Thema zuständig. Sie habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, warum Kleinstbetriebe häufiger noch als große Betriebe damit zu kämpfen haben, ihre Lehrstellen zu besetzen.
Naja, dazu gibt es diverse Gründe. Zum einen der demografische Wandel. Insgesamt ist die Zahl derjenigen, die überhaupt eine Ausbildung machen, sei es nur eine berufliche Ausbildung oder eine akademische, zurückgegangen. Dann zum zweiten ist in Deutschland auch eine Neigung zu Akademisierung, zu höheren Bildungsabschlüssen zu beobachten. Das heißt also, der Pool wird weiter kleiner. Und drittens haben wir natürlich auch die möglicherweise geringere Attraktivität von kleinen Unternehmen.
Warum ist das so bei Kleinstbetrieben, dass die für junge Menschen weniger attraktiv werden?
Die sind weniger attraktiv, weil sie zum einen weniger sichtbar sind. Das heißt, große Unternehmen sind permanent in Presse und da fühlen sich die Jugendlichen von angezogen, was da für Möglichkeiten gegeben sind. Häufig haben die auch mehr Möglichkeiten, über materielle Anreize oder immaterielle Anreize zu punkten. Diese Möglichkeiten haben kleinere Unternehmen weniger.
Welche Vorteile, wenn wir jetzt einfach mal eine Lanze brechen für Kleinstbetriebe, welche Vorteile hat eine Ausbildung in einem Kleinstbetrieb, also einem mit maximal 9 Mitarbeitern für Azubis?
Ja, der größte Vorteil ist, dass es wirklich sehr praxisnah ist. Das heißt, es gibt abwechslungsreiche Tätigkeiten. Man lernt nicht nur eine Feile feilen, sondern man wird in ganz vielen Bereichen eingesetzt. Wenn man eben schon ein bisschen weiter ist und Fähigkeiten entwickelt hat, dann ist die selbstständige Gestaltung der Arbeitsabläufe viel leichter möglich als in großen Unternehmen. Auch die stärkere Einbindung in wichtige Unternehmensentscheidungen, das ist in kleineren Unternehmen aufgrund der flachen Hierarchien viel eher möglich als in großen Unternehmen.
Und was ist mit der Förderung der Azubis, der individuellen Förderung? Ich vermute, in Kleinstbetrieben hängt das dann doch sehr viel stärker als in größeren Betrieben vom Chef, vom Ausbilder ab. Engagiert er sich für seine Azubis oder eben nicht?
Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Das ist tatsächlich so, dass die kleinen Unternehmen Ausbildung an sich als gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen. Das heißt, ganz anders an diese Sache rangehen. Das heißt, sie kümmern sich um nicht nur um die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es für den Ausbildungsberuf braucht, sondern sie kümmern sich im Grunde um die gesamte Entwicklung des Jugendlichen. Ich habe ein Beispiel, da ist ein Jugendlicher, der aus prekären Verhältnissen kam, dem hat der Lehrherr, der Ausbilder ermöglicht, ins Ausland zu gehen, um eben auch mal dort ein Praktikum zu machen und andere Begebenheiten kennenzulernen. Oder eben, es wird die Fahrerlaubnis bezuschusst und solche Geschichten. Das heißt, es ist eine ganzheitliche Entwicklung und nicht nur die zum Mechatroniker beispielsweise.
Was können denn Kleinstbetriebe, die händeringend nach Azubis suchen, tun von Ihrer Seite aus, um verstärkt auf sich aufmerksam zu machen, um auch dann die Azubis nach der Ausbildung bei sich zu behalten als Mitarbeiter? Ist da aus Ihrer Sicht schon alles ausgelotet, was möglich ist?
Ich hoffe nicht, weil ansonsten sieht die Situation für Kleinstunternehmen nicht sehr gut aus. Ich denke, Kleinstunternehmen müssen mehr auf sich aufmerksam machen, wie ich zu Beginn sagte, die Sichtbarkeit etwas erhöhen oder deutlich erhöhen. Da sagt man mal, Klappern gehört zum Handwerk. Die kleinen Unternehmen machen schon sehr viel, sehr gute Sachen im Rahmen der Ausbildung. Und das muss aber deutlicher werden. Also da könnten beispielsweise auch Kammern oder entsprechende Berufsverbände mit zum Klappern beitragen, das heißt öffentlichkeitswirksamer werden. Oder von der Seite der Politik könnte man beispielsweise die bildungspolitischen Möglichkeiten zur Verbesserung der Attraktivität der Berufsausbildung insgesamt beitragen. Das heißt, wenn mehr Leute die duale Berufsausbildung interessant finden und attraktiv finden, dann wird der Pool, aus dem man nachschöpfen kann, natürlich auch größer.
Und wenn wir da jetzt nochmal auf die Kleinstbetriebe unter den auszubildenden Betrieben schauen, was droht der dualen Berufsausbildung in Deutschland, wenn Kleinstbetriebe immer weniger Auszubildende finden?
Wir wissen, dass wenn die Kleinstbetriebe die Erfahrung gemacht haben, dass es sehr aufwendig ist, also sowohl Zeit als auch kostenaufwendig ist, Auszubildende zu rekrutieren, dass sie irgendwann aufgeben. Das heißt, sie machen das vielleicht 2-3 Jahre, aber wenn sie dann vergeblich gesucht haben, werden sie sich nicht mehr weiter bemühen. Und das ist für das duale Berufsausbildungssystem fatal. Das, wo wir eben so stolz drauf sind, also das ist ja wirklich ein hervorragendes Qualifizierungssystem, wo ferne Länder zu uns kommen und sich danach erkundigen, das wird dann nach und nach ausbluten oder eben nur von Großen übernommen werden können. Und das ist wirklich so eine ganz negative Vision, die ich da habe, die sollte auf keinen Fall dann sich so realisieren. Aber schlimmstenfalls ist das halt so, wenn sich zunehmend die Unternehmen aus dem Ausbildungsmarkt entfernen.
Da hoffen wir mit Annette X vom Institut für Mittelstandsforschung, die sich mit der Berufsbildung in Kleinstbetrieben beschäftigt. So kann man auch zukünftige Lehrerinnen und Lehrer demotivieren. Vor den Abschlussprüfungen kurzerhand ein Studienfach für den späteren Schuldienst streichen. Jahrelange Mühe umsonst. Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat genau das im Sinn, aber warum? Weil der Übergang vom alten Lehramtsstudiensystem zu den längst nicht mehr neuen Bachelor- und Masterstudiengängen jetzt endlich und abschließend erfolgen soll. Mehrere hundert Lehramtsstudierende, für die noch die alte Prüfungsordnung mit 3 Studienfächern gilt, sollen sich für ihr Referendariat von einem verabschieden. Gegen die neue Verordnung, die im September kurzfristig auf den Weg gebracht wurde und ab Jahresende in Kraft treten soll, protestieren seit Wochen Gewerkschaft und Studierende. Katharina Thoms mit dem aktuellen Stand.
Briefe an die Kultusministerin, eine Petition und ein Protest der angehenden Lehrerinnen und Lehrer vor dem Landtag in Stuttgart haben bisher nichts geändert.
Also es ist ganz schön doof, wenn man jetzt ein Fach abwählen muss, in dem vielleicht Lehrermangel herrscht und man mit dem eigentlich gute Chancen hätte.
Franziska Schreiber aus Freiburg. Die Studentin ist von der neuen Verordnung des baden-württembergischen Kultusministeriums betroffen.
Ich studiere Lehramt auf die Fächer Deutsch, Technik und Alltagskultur und Gesundheit.
Und nächstes Jahr macht Schreiber ihr Staatsexamen in den 3 Fächern. Der letztmögliche Termin, denn die alte Prüfungsordnung läuft dann aus. Danach aber darf sie nur noch mit 2 Fächern ins Referendariat.
Ich habe ganz viel Mühe in alle 3 Fächer gesteckt und jetzt muss ich 1 abwählen und ich habe die Fächer nicht umsonst gewählt. Also ich liebe sie alle irgendwie.
Die neue Verordnung für das Referendariat für Haupt-, Werkreal- und Realschulen in Baden-Württemberg hat eben genau mit diesem Wechsel zur neuen Prüfungsordnung zu tun, auf Bachelor und Master. Einige Jahre konnte man noch nach der einen oder der anderen Prüfungsordnung studieren, nächstes Jahr dann nur noch nach der neuen. Also, schreibt eine Sprecherin des Kultusministeriums dem Deutschlandfunk, gelte das in der Folge auch für den Schulvorbereitungsdienst, das Referendariat.
Seit 2015 ist bekannt, dass das Bachelor-Master-System die Struktur der ersten Staatsprüfung ersetzen wird. Die bestehende Übergangsfrist von 6 Jahren ist sehr großzügig bemessen, dass sich in der Konsequenz auch der Vorbereitungsdienst an die neuen Strukturen anpassen wird, ist insofern keine Überraschung.
Es war eine Überraschung. Niemand in meinem Umkreis hat je irgendwas von diesem Beschluss mitbekommen,
sagt dagegen Wissam Aid Ramane. An der Pädagogischen Hochschule in Freiburg hat sie ihren Abschluss in 3 Fächern schon in der Tasche. Ihr Referendariat fängt nächstes Jahr an. Über die neue Verordnung mit nur noch 2 Fächern hat das Kultusministerium im September informiert. Per Mail. Wissam Aid Ramane hatte 3 Wochen Zeit.
Ich musste mich jetzt leider von Geschichte verabschieden, obwohl ich eigentlich auch dieses Fach ziemlich mag und auch gerne unterrichtet hätte.
Mehrere 100 Studierende sind laut Gewerkschaft davon betroffen. Wie viel genau? Dazu äußert sich das Kultusministerium nicht. Auch die Leitungen der pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg waren bis September ahnungslos. Die Bildungsgewerkschaft GEW fühlt sich vor vollendete Tatsachen gestellt.
Das drückt auch nochmal die Intransparenz aus, wie das Kultusministerium hier arbeitet. Studierenden hätten viel früher informiert werden müssen und auch wir als Gewerkschaft und Interessensvertretung hätten viel früher informiert werden müssen,
sagt Katrin Leipold, Hochschulreferentin bei der GEW. Für die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU ist die Aufregung darum ein Nicht-Thema, weil absehbar, schreibt ihre Sprecherin.
Die jetzt betroffenen Studenten befinden sich demnach mindestens im 12. Semester eines 8-semestrigen Studiengangs. Aus dieser deutlich längeren Zeit als die Regelstudienzeit resultiert zwangsläufig auch das Risiko, dass sich Aktualisierungen und Änderungen ergeben.
Warum es keine Übergangslösung bei der Ausbildung geben kann, dazu schreibt sie nichts. Die beiden Studentinnen aus Freiburg sehen sich jetzt im Nachteil.
Wenn wir in 3 Fächern in den Schulen eingesetzt werden könnten, da wären wir einfach breiter aufgestellt, wir könnten variabler eingesetzt werden.
Studierende und die Gewerkschaft GEW setzen sich für ein Memorandum ein.
Wir fordern einfach ein für die Studierenden, dass sie in den 3 Fächern wie gehabt ausgebildet werden.
Offiziell tritt die Verordnung Ende des Jahres in Kraft. Die pädagogischen Hochschulen wollen das Thema mit dem Ministerium vorher nochmal besprechen. Das einzige Angebot bisher von Seiten des Landes: Nach dem Referendariat könnten die Lehrerinnen und Lehrer ja eine freiwillige Zusatzausbildung dranhängen für ihr 3. Fach. Für Franziska Schreiber keine gute Lösung.
Das erste Lehrjahr soll ziemlich anstrengend sein, wenn man dann fertig ist. Und dann noch 70 Stunden Lehrbefähigung, wenn man gerade irgendwie sich erst in den Beruf einfinden muss, finde ich schwierig.
Wir bleiben beim Studium. Nicht nur für deutsche Schulabgänger wird das Studium immer interessanter, auch die Zahl der internationalen Studierenden in Deutschland steigt. Aber bevor es im Hörsaal oder aktuell im virtuellen Seminarraum losgehen kann, müssen Schul- und Hochschulzeugnisse aus anderen Ländern geprüft werden. Und dafür ist der Verein UniISSIS zuständig, eine Non-Profit-Organisation, zu der 170 Hochschulen gehören. Nicole Gulke, bildungspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, legt den Finger in die Wunde und beanstandet vor allem vor dem Wintersemester massive Verzögerungen bei der Bearbeitung von Bewerbungen internationaler Studierender. Auf Nachfrage hat sie vor der Sendung ihre Kritik konkretisiert.
Also ich würde sagen, dass das ganze System des Zugangs von ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern zu deutschen Hochschulen einfach noch nicht zufriedenstellend läuft, große Missstände aufweist. Es geht zulasten der Studienbewerberinnen. Seit Jahren beklagen Studierende aus dem Ausland Unregelmäßigkeiten in diesem Prozess der Bewerbungsprüfung. Viele schildern, dass es ein sehr bürokratisches Verfahren ist, dass in dem Prozess Unterlagen, wichtige Unterlagen, Zeugnisse von ihnen verloren gegangen sind, dass es mitunter zu großen zeitlichen Verzögerungen kommt, die die Studierenden über ein Semester Wartezeit kosten können. Also das ist sozusagen einfach, das sind die geschilderten Probleme. Und ich kritisiere ganz generell, dass die Frage, ob man einen Studienplatz an einer deutschen Hochschule bekommt, letztlich in den Händen eines privaten Dienstleisters liegt. Ich halte das einfach für einen Konstruktionsfehler.
Das heißt also, die Begutachtung der Zeugnisse ausländischer Studierender ist nicht gut aufgehoben in Ihren Augen in den Händen von UniISSIS.
sag mal so, die Ausstellung von Geburtsurkunden oder von Schulzeugnissen ist ja auch nicht eine, die outgesourced wird und die man in die Hände von privaten Dritten gibt, sondern das ist, glaube ich, aus gutem Grund etwas, was in staatlichen, in öffentlichen Händen liegt und was eben eine hoheitliche Aufgabe ist. Und bei dieser Prüfung von Bewerbungsunterlagen zur Zulassung zu deutschen Hochschulen liegt aus meiner Sicht eigentlich genau die gleiche Frage vor. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn diese Aufgabe letztlich auch wieder in Hände übergeht, sag ich mal, von der Konstruktion, irgendwie öffentlich-rechtliche Konstruktion, zum Beispiel eine öffentliche Stiftung, könnte ich mir gut vorstellen, die sich um so etwas kümmert.
Das hieße also Uni-Assist abschaffen.
Das heißt nicht unbedingt Uni-Assist abschaffen. Das könnte eben, man könnte diesen Verein Uni-Assist ja durchaus eine andere Rechtsform geben und umwandeln. Ich sehe auch absolut ein, dass die Hochschulen mit dieser Aufgabe überfordert sind, der Zeugnisprüfung. Ja, es ist so, dass wir ja ungefähr 15% internationale Studierende an deutschen Hochschulen haben. Das sind über 350.000 Studierende. Und mittlerweile kommt jede vierte Studienanfängerin oder Studienanfänger aus dem Ausland. Also ich verstehe absolut, dass das eine Aufgabe ist, die die Hochschulen und sozusagen ihr Personal teilweise, was ja auch manchmal schlecht ausgestattet ist oder zu schwach ausgestattet ist, überfordern kann. Aber ich meine eben, der Verein Uni-Assist übernimmt hier schon eine sehr wichtige, eigentlich hoheitliche, eine Verwaltungsaufgabe. Und ich finde, da kann die öffentliche Hand und kann auch die Bundesregierung nicht einfach wegschauen.
Jetzt haben Sie eine kleine Anfrage gestellt und das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat geantwortet und sagt, die Mitgliedshochschulen geben Kriterien ja vor. Und Grundlage dafür sind die Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen der Kultusministerkonferenz. Alles sei also okay.
Es gibt die Klagen der Studienbewerberinnen und Bewerber, die eben davon berichten, dass ihnen ganze Semester abhanden kommen, weil die Bearbeitungszeiten so lange dauern oder weil Unterlagen verloren gehen. So, und wenn dann die Bundesregierung sagt, nachdem diese Klagen seit vielen Jahren bekannt sind, es reicht uns, wenn wir da ab und zu mal stichprobenartig drüber gucken, dann halte ich das für tatsächlich nicht zufriedenstellend. Also dafür ist diese Schaltstelle dann einfach zu wichtig und entscheidet ja tatsächlich auch über letztendlich über die Zukunft von vielen Menschen.
Sind das Einzelfälle, von denen Sie da sprechen, oder in welcher Größenordnung spielt sich das ab?
Ja, das kann ich an der Stelle tatsächlich schwer sagen. Es sind natürlich diejenigen, die sich in den letzten Jahren gemeldet haben, die sich bei der Presse gemeldet haben, die sich bei Hochschulen gemeldet haben und dann gesagt haben, wir fragen jetzt nochmal bei der Hochschule direkt nach und gucken, was wir da für Aussagen bekommen. Also insofern ist das schwer zu sagen. Wir wissen ja auch nicht, welche Bewerberinnen und Bewerber vielleicht auch einfach fälschlicherweise aufgegeben haben, ja, weil ihnen gesagt wurde, okay, es geht nicht, und dann sozusagen zurückgezogen haben. Also das ist tatsächlich schwer zu sagen. Worum es mir politisch geht, ist zu sagen, ich möchte weder, dass die Hochschulen noch, dass die Studierenden alleingelassen werden mit dieser Aufgabe. Ich möchte, dass sich der Staat und die Bundesregierung darum kümmern, dass die Frage des Hochschulzugangs auch wieder entsprechend sozusagen ja mit öffentlichen Mitteln ausgestattet wird und auch als eine hoheitliche Aufgabe begriffen wird, um die man sich auch entsprechend kümmert.
Sagt Nicole Gohlke, bildungspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Und das war's für heute bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn.